Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Marc spricht mit Andreas Beck. Hallo Andreas.
Grüß Gott.
Heute möchten wir über ein Thema sprechen, das dir sehr am Herzen liegt. Du hast sogar ein Buch dazu veröffentlicht. Das werde ich gerne unten natürlich in den Kommentaren verlinken. Es ist kostenlos. Da wird es der Schwabe ganz zweimal gleich runterladen. Es geht um wissenschaftlich investieren. Was ist das und wie funktioniert es?
Wissenschaftlich investieren, das ist aus meiner Sicht in erster Linie einmal, dass ich die Ergebnisse der Kapitalmarktforschung ernst nehme. Da wird seit Jahrzehnten viel gerechnet, viel gemacht, viel publiziert.
Stimmt.
Und es wird oft damit verwechselt, wissenschaftlich investieren heißt, ich habe einfach einen Backtest gerechnet, wie ich sozusagen ein Auto testen kann, bevor ich es zulasse. Das ist aber falsch. Also diese ganze Backtest-Optimierung, kann man sagen, ist gescheitert. Also wird praktisch keine neue Anlagestrategie überhaupt zugelassen, die nicht Backtest geprüft ist, und trotzdem scheitern die meisten Strategien. Da läuft offensichtlich irgendwas schief.
Ja.
Und ja, Kapitalmarktforschung bietet viel mehr, und das haben wir versucht, leicht verständlich und auch mit ein bisschen Witz in diesem Buch mal zusammenzufassen. Was bedeutet eigentlich heute, wenn ich langfristig spekulationsfrei, prognosefrei, planbar, erfolgreich investieren möchte? Was bedeutet es, wenn ich die Kapitalmarktforschung mal genauer anschaue und mir anschaue, was hat funktioniert und was hat eigentlich nicht funktioniert?
Und was hat funktioniert?
Das Thema ist sehr spannend aus unserer fachlichen Perspektive, weil wenn ich mir jetzt die Literatur anschaue, ist das Leben wahnsinnig einfach. Also in der Literatur gibt es so ein Masterportfolio für den langfristigen Anleger, was eigentlich nie zu schlagen gewesen ist. Und dieses Masterportfolio besteht aus 60% weltweit gestreuten Aktien plus 40% langlaufende risikofreie Staatsanleihen. Das ist immer so das Masterportfolio, an dem sich alles messen muss. Und was in der Praxis kaum zu schlagen gewesen war. Dieses Masterportfolio hat langfristig aber eine besondere Eigenschaft, von der abhängt, dass es funktioniert hat. Und die Eigenschaft war, dass wir angenehme, positive Zinsen hatten bei langlaufenden Anleihen. Also in der Regel werden hier bei diesen Portfolios so 10-jährige Staatsanleihen als Referenz genommen. Da hatte ich ja noch vor über 10 Jahren hatte ich da noch 4-4,5% auf eine Bundesanleihe, zum Beispiel in Deutschland. In Amerika waren die Zinsen auch gerne 6-6,5% für eine 10-Jährige. Also ich hatte sozusagen bei diesem 40% sicheren Anleihenblock einen Motor im Hintergrund laufen, der mir jedes Jahr planbare Zinsen geliefert hat, die über den Zinseszinseffekt das Portfolio immer aus dem Schwankungsrisiko rausgezogen haben. Ja, und deswegen hatten die langfristig so einen wahnsinnig angenehmen Charakter. Ich hatte auf der einen Seite die 60% Eigenkapital der Weltwirtschaft zur Verfügung gestellt, mit der grundsätzlich höheren Renditeerwartung, aber den Schwankungen. Und diese Schwankungen waren langfristig immer egal, weil die Schwankungen kann man sich linear vorstellen und der Zinseszinseffekt ist exponentiell, das immer rausgezogen hat. Großartige Welt, wo man sich heute natürlich schon noch fragt, wie konnte man so wahnsinnig sein, sowas wie Riester-Rente zu konzipieren, in einer Zeit, wo sowas noch so einfach funktioniert hätte. Weil dazu muss man wissen, diese ganzen Risikomanagement-Modelle, die dann verwendet werden bei den regulierten Investoren, die basieren auch darauf, dass ich den Zinseszins der sicheren Anleihen hochrechne und mir darüber ein Risikobudget definiere.
Ja, klar.
Gut. Jetzt ist es halt so, heutzutage darf man die Augen nicht verschließen, diese Welt existiert nicht mehr.
Genau.
Ich bekomme auf 10-jährige sichere Staatsanleihen eine Negativrendite. Aus unserer Sicht viel gravierender als die Tatsache, dass ich einen negativen Geldmarktzins habe. Aber gut, es ist, wie es ist. Und jetzt muss man sich die Branche mal anschauen. Was passiert denn jetzt in den großen Portfolios? Bei den Family Offices, bei den Stiftungen, so was passiert? Also da haben wir einen relativ guten Einblick aus diversen Projekten. Es wird vor dieser Problematik die Augen verschlossen. Es werden zwei Dinge gemacht. Wirklich, also fast Standard.
Ja.
Erstens, die Qualität der Anleihen wird gesenkt. Also 3B ist das neue 3A sozusagen.
Ja.
Es wird mit Gewalt die Qualität der Anleihen gesenkt, sodass ich irgendwie noch einen positiven Zins bekomme. Aber das ist mit Verlaub eine Sackgasse. Ja? Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Gibt es auch schon genug OECD-Warnungen davor, dass es eine tickende Zeitbombe in den Portfolios ist. Und das Zweite ist, es wird dann versucht, auf illiquide Assetklassen zu gehen, wo ich in meiner Bilanz keine Kursschwankungen ausweisen muss. Ja? Also auf Infrastruktur und so weiter. Aber das ist natürlich auch eine Scheinsicherheit, weil ich habe halt die Kursdaten nicht und dadurch muss ich keine Schwankungen ausweisen. Aber es ist ja nicht so, dass das plötzlich risikoarm wäre. Und nachdem diese beiden Sachen aus einem kritischen Blick nicht funktionieren, haben wir uns gedacht, wir schauen die Sache mal grundsätzlich an. Und die richtige Antwort aus unserer Sicht heißt, ich muss den Anleihen eine neue Funktion in den Portfolios geben. Und wie die aussieht, haben wir in diesem Buch beschrieben. Mhm.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, dass praktisch dieses Portfolio 60% Aktien und 40% Anleihen haben in der Vergangenheit nie was irgendwie geschlagen. Also nichts konnte dagegen anstehen. In welchem Zeitraum war das? Also wie weit kann man das zurückverfolgen und verifizieren?
Man muss statistisch ganz vorsichtig an die Sache rangehen. Ich habe 180.000 gemanagte Portfolios auf der Welt, ja, die reguliert sind. Mhm. Also die zugelassen sind in einem Fondsmantel. Ja. Jetzt, wenn ich rückblickend drauf schaue, dann habe ich natürlich eine gewisse Anzahl, die besser performt haben, die letzten 10 Jahre zum Beispiel.
Klar.
Aber das nützt mir nichts. Also wenn ich 180.000 Leute habe, die 10-mal würfeln, dann habe ich auch welche, die 10-mal eine 5 oder 6 gewürfelt haben. Wenn es zufällig wäre, muss es eine gewisse Anzahl geben. Das Interessante ist jetzt, es sind viel weniger, als es geben müsste, wenn es Zufall wäre. Mhm. Also es gibt offensichtlich einen systematischen Fehler im aktiven Management, den es zu identifizieren gilt. Es hat noch keiner geschafft, ex ante von den 180.000 die rauszupicken, die dann glaubwürdig die nächsten 10 Jahre eine Outperformance erzielen. Ist ja wahnsinnig viel Energie reingeflossen worden in Management-Ratings, in ausführlichste Analysen. Es ist nicht gelungen. Aus meiner Projektperspektive würde ich Folgendes sagen. Ich kann eine Outperformance gegenüber so ein klassisch, oder ich konnte eine Outperformance gegenüber so einem klassischen Portfolio mit einer ausgewogenen Strategie nur erzielen, wenn ich einen Informationsvorsprung gegenüber dem Markt habe. Und das ist in der Regel etwas, was ich nicht teile. Also wenn ich das habe, dann bin ich im Bereich High-Speed-Trading oder in anderen Sachen. Ja, ich habe irgendeinen speziellen Zugang. Ich kaufe vielleicht von einem Broker die Marktdaten vom Handel, bevor sie ausgeführt werden und kann darüber irgendwelche Dinge spielen. Aber wenn ich so einen Wettbewerbsvorteil habe, so ein Arbitragegeschäft habe, dann ist das immer eng. Das teile ich nicht mit dem normalen Privatanleger in der Regel, würde ich sagen. Das ist unsere Erfahrung. Das heißt, es gibt schon immer wieder gewisse Arbitragemöglichkeiten, die von gewissen Spielern erkannt werden, aber die stehen eigentlich dann in der Regel der Öffentlichkeit nicht offen. Mhm. Und wenn ich die offen zugänglichen Portfolios sehe, dann finde ich dort in der Regel keinen glaubwürdigen Informationsvorsprung. Mhm.
Ich habe in meinem neuesten Buch aufgezeigt, kennst du das Dow-Gold-Ratio, wie man praktisch in den letzten 100, 120 Jahren mit nur 6 Anlageentscheidungen, und zwar einmal entweder in Aktien zu investieren oder in Gold zu investieren, eigentlich alles outperformed hat. Also auch den MSCI, ne? Also dahingehend denke ich mal, dass es vielleicht auch eine Strategie ist. Kennst du die oder würdest du die auch heranziehen? Sagt die dir was?
Nein.
Du musst mein Buch lesen. Ich habe dein Buch gelesen.
Nein, also diese Analysen, die sind immer ganz in Ordnung. Aber also aus einer statistischen Perspektive ist das halt unglaublich heikel, weil ich habe unglaublich viele Daten.
Ja.
Und ich finde, wenn ich unglaublich viele Daten habe, immer irgendwelche Muster. Und die Frage ist, gibt es eine ökonomische Begründung für diese Muster? Mhm. Das ist eigentlich die Frage. Darauf muss ich mich verlassen können. Deswegen ist dieses Buch auch sehr stark, geht in die Frage der Ökonomie, in der Frage, wie entstehen eigentlich Renditen?
Ja.
Und warum ist der Kapitalismus noch nicht zusammengebrochen? Weil am Ende geht es dann um solche Fragen.
Ja.
Wenn ich mir so rein wenn ich mich rein so auf Musteranalysen verlasse, dünnes Eis.
Mhm. Gut, jetzt hast du, also es war ganz interessant, fand ich ja. Also es gibt 3 verschiedene Modelle, ne? Also 80% Aktien der Welt AG, wie du sie nennst, und 20% Anleihen. Und dann wird es auch mal geswitcht zu einem höheren Aktienanteil bis zu 100%, also all in sozusagen. Jetzt hatten wir ja, zum Beispiel letztes Jahr hatten wir die Corona-Krise. Da sind die Aktienmärkte in einer atemberaubenden kurzen Zeit eingebrochen, so stark wie noch nie zuvor, in einer ganz kurzen Zeit. Wie hat da dein Portfolio reagiert? Was habt ihr gemacht und was hat das Modell aufgezeigt?
Genau, also die beste Planbarkeit, die ich langfristig erzielen kann, wenn ich in den Aktienanleihenmarkt gehe, ist, dass ich das Portfolio steuere über die innere Rentabilität, also die Cashflows, die produziert werden. Ja, die innere Rentabilität meines Kapitals ist der beste Approximator für den langfristigen Erwartungswert. Die Kursschwankungen können irrational, was weiß ich, sein, aber langfristig ist das ein hervorragender Approximator. Also haben wir uns überlegt, wir müssen das Portfolio so optimieren, dass wir die innere Rentabilität des eingesetzten Kapitals optimieren und keine Rücksicht mehr nehmen auf Value at Risk, auf Volatilität, auf kurzfristige Schwankungen. Wenn man das auf die Art und Weise betrachtet, dann wird Folgendes auffällig. Unterm Strich gesehen sind die Renditen, die bei mir als Anleger ankommen, oder die Kapitalrendite, die ich erzielen kann, wenn ich Kapital zur Verfügung stelle, letztendlich ja die Kapitalkosten der Unternehmen. Ja, das klingt jetzt etwas abstrakt, aber es ist tatsächlich so, dass alles, was bei mir als Rendite ankommt, abstrakt gesprochen Kapitalkosten der Unternehmen sind und alle Unternehmen haben die Zielstellung, ihre Kapitalkosten so niedrig wie möglich zu halten. Und das gilt nicht nur beim Fremdkapitalmarkt, es gilt auch beim Eigenkapitalmarkt. Also ein Unternehmen begibt genau dann neue Aktien, wenn sie sagen, die Eigenkapitalkosten sind attraktiver als die Fremdkapitalkosten, und sie begeben genau dann neue Anleihen, wenn die Fremdkapitalkosten attraktiver sind als die Eigenkapitalkosten. Meistens ist Letzteres der Fall, aber das ist dieses Spiel, mit dem immer gehandhabt wird. In Extremfällen werden sogar Anleihen ausgegeben, um Aktien zu kaufen, oder Aktien ausgegeben, um Anleihen zurückzukaufen. Also dieses Spiel wird immer gespielt. So. Jetzt, das Bemerkenswerte aus unserer Sicht ist, wenn ich langfristig investiere, ich darf nicht mehr so tun, als gäbe es keine Krisen.
Ja.
Ich muss akzeptieren, Krisen sind normal, und ich muss in meiner Anlagestrategie Krisen als Renditemotor mit einbauen. Ja, weil alles andere hat keinen Sinn. Also die Wirtschaft wird immer fragiler, das beschreibst du ja auch, das ist ja eines deiner wesentlichen Themen. Das Eis, auf dem wir laufen, wird immer dünner. Also die Krisen werden eher häufiger als seltener kommen. Und wenn ich langfristig Planbarkeit haben möchte, muss ich in meiner Anlagestrategie von vornherein akzeptieren, ja, Krisen gehören zum System und die muss ich spielen können. Das Interessante ist jetzt, wenn ich die Krise nicht gemäß der Presse interpretiere, Corona oder Lehman Brothers oder Bilanzfälschung Parmalat oder Terroranschlag, sondern wenn ich sie aus der Perspektive der Wirtschaft interpretiere, dann kann ich eine Krise so benennen, dass ich sage, eine Krise habe ich immer dann, wenn die Kapitalkosten der Unternehmen in die Höhe schießen. Ich habe immer ein Wechselspiel Investoren, Unternehmen, und die Investoren sind in normalen Marktphasen bereit, die Unternehmen mit Kapital zu bestimmten Konditionen zu versorgen, und eine Krise habe ich genau dann, wenn die Investoren nicht mehr dazu bereit sind und ganz andere Konditionen verlangen. Dann habe ich etwas, das nennen wir Eigenkapitalknappheit. Deswegen ist bei uns eine Krise eine Phase der Eigenkapitalknappheit. Wunderbar, weil dann kann ich es nämlich messen. Ja, Eigenkapitalheit kann ich messen. Und Eigenkapitalknappheit bedeutet ja nichts anderes, als dass die Unternehmen in diesen Phasen überhöhte Kapitalkosten haben oder es für den Investor jetzt besonders interessant ist, Kapital zur Verfügung zu stellen. Interessantes Zwischenfazit, das ist genau das Gegenteil von allen klassischen Risikomanagementsystemen.
Ja.
Alle klassischen Risikomanagementsysteme, wenn es an den Märkten turbulent ist, wenn die Kapitalkosten der Unternehmen in die Höhe schießen, gehen die raus.
Ja.
Ja, deswegen
genau das Gegenteil.
Ja. Genau, deswegen die systematische Underperformance. Kann man wunderbar zeigen. Wir orientieren uns an den Kapitalkosten der Unternehmen. Wir gehen rein. Corona war ein gutes Beispiel. Antizyklisch, aber nicht sozusagen gewürfelt, sondern prognosefrei. Wir müssen nicht wissen, wann eine Krise kommt. Wir müssen nur erkennen, wenn sie da ist. Und das können wir, indem wir zum Beispiel die Spreads der Unternehmensanleihen anschauen und andere Kennzahlen anschauen. Man kann real-time messen, wenn die Eigenkapitalkosten der Unternehmen in die Höhe schießen. Jetzt habe ich nur noch ein Problem bei der ganzen Geschichte. Die Eigenkapitalkosten als Steuerungsmaßstab zu nehmen, um langfristige Sicherheit zu erzielen, hat das Risiko der Insolvenz. Weil in Krisen erhöht sich auch die Insolvenzgefahr von Unternehmen. Und kurz vor der Insolvenz sind die Kapitalkosten der Unternehmen am höchsten. Das nützt mir nur nichts, weil sie nicht bezahlt werden.
Genau.
Und ich brauche eine Investitionsreserve. Das heißt, ich muss einen gewissen Anteil vorhalten. Ich muss einen gewissen Anteil vorhalten, von dem ich mich darauf verlassen können muss. In der nächsten Krise kann ich den gut verkaufen, um der Weltwirtschaft Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Das sind die zwei Herausforderungen, die ich habe. Die erste Herausforderung, die lösen wir damit, indem wir wirklich maximal breit gestreut in die Weltwirtschaft investieren. Über 8200 Unternehmen mit, wir nennen das Gleichwertindex, also auch ohne diese Kumulrisiken der amerikanischen Tech-Werte, die im Moment existieren und so, sondern wirklich sehr, sehr breit gestreut die Erträge der Weltwirtschaft damit einsammeln. Das ist jetzt noch, sagen wir mal, gängig. So ein Faktor-Tilt-Portfolio nennt man das auch. Das macht der norwegische Staatsfonds auch nicht viel anders. So, und dann 20% Investitionsreserve. In der idealen Welt wären das halt gerade 10-jährige Bundesanleihen.
Mit minus 0,4%?
Mit minus 0,45% Realverzinsung mit der Konvergenz der Risiken zu Italien und vielen anderen Dingen. Dann in der idealen Welt wären das amerikanische Treasury Bonds mit den ganzen Rahmenbedingungen des US-Dollar. Interessanterweise ist das eigentlich die größte Herausforderung immer. Wie allokieren wir die 20%, sodass wir in der nächsten Krise da etwas haben, wo wir uns darauf verlassen können, das zu guten Konditionen verkaufen zu können? Im Moment sind wir da schwerpunktmäßig in langlaufenden Schweizer Franken Staatsanleihen und in inflationsindexierten deutschen und französischen Staatsanleihen und etwas Gold.
Wie ist denn das Portfolio auf ein Black Swan-Ereignis vorbereitet, wenn irgendwas Unvorgesehenes passieren würde? Keine Ahnung, der Euro kippt um zum Beispiel und auch der Schweizer Franken kommt dann in die Bredouille. Oder es gibt einen längeren Markteinbruch, nicht nur so einen kurzen wie jetzt bei Corona 2020, sondern ein längerer. Und ja, die Notenbanken greifen zwar an, aber wir sehen keine V-förmige Erholung, sondern wirklich sowas wie nach 29, dass das dann nochmal 15, 20 Jahre dauert, bis die Aktienmärkte sich erholen. Was dann? Weil dann seid ihr ja investiert mit 80%. Alles geht runter, Growth-Aktien, ja, aber auch Value-Aktien. Die Anleihen auch nicht gerade dann richtig. Dann gibt es vielleicht sogar Ausfälle, wer weiß, wenn ein Land umkippt und so. Was ist das irgendwie vorgesehen oder ist es einfach nicht mit einkalkuliert?
Nein, also wir haben uns alle Krisen angeschaut, zu denen wir vernünftige Daten bekommen haben. Da sind wir bis 1830 zurückgegangen. Solange die kapitalistische Wirtschaftsordnung weltweit funktioniert, solange habe ich ökonomische Grundprinzipien, auf die ich mich verlassen können muss, damit das funktioniert. Mhm. Damit meine ich Folgendes. Auf den ersten Blick ist ja die Weltwirtschaft was ganz Heterogenes. Ja, wir haben jetzt 8200 Unternehmen in unserem Portfolio, jede macht was anderes. Jede ist von einem anderen Risiko betroffen. Für einige wäre es ein Desaster, wenn Corona eskaliert wäre. Für die anderen wäre es ein Desaster, wenn der Euro deutlich im Außenwert fällt, wie auch immer. Aber ich habe 8200 Unternehmen. Und das Bemerkenswerte jetzt der kapitalistischen Wirtschaftsordnung ist eben, dass wir hier keine zentrale Steuerungseinheit haben, die versagen könnte, sondern wir haben 8200 Vorstandsvorsitzende, die ihr Unternehmen mit dem Ziel steuern, die Eigenkapitalrentabilität hochzuhalten. Wenn sie das nicht schaffen, werden sie entlassen oder das wird umstrukturiert. Also der Markt ist ja da brutal.
Ja, der Markt entscheidet, ja.
Wir haben 8200 Vorstandsvorsitzende mit einem homogenen Ziel, Eigenkapitalrentabilität. Deswegen ist es auch eine fantastische Zielgröße, um so ein Portfolio zu steuern. Und jetzt ist es egal, was für Krisen kommen. Eine Krise heißt, Kapital wird für die Unternehmen knapp. Und da kann man sich alle Krisen eben anschauen. Innerhalb der Unternehmen führt das sofort zu Handlungen. Also wenn eine Firma wie BASF in normalen Marktphasen zum Beispiel für eine Eigenkapitalrentabilität von 10% ein neues Werk gründet, machen die in der Krise unter 25% Eigenkapitalrentabilität gar nichts, weil sie nämlich kein Eigenkapital bekommen.
Ja.
Das heißt, in allen Unternehmen werden die Anforderungen nach oben geschraubt, was sie eigentlich tun. Die Unternehmen, die neuen Anforderungen nicht schaffen, werden insolvent oder werden zerschlagen. Und am Ende habe ich eine veränderte Wirtschaft. Was ich damit sagen will, ist, die Krisen kommen und gehen. Aber die Krisen führen nicht dazu, dass das System endet, wie man sich das so vorstellt und wie es in einem zentralistischen System ja auch der Fall wäre. Sondern Krisen führen immer dazu, dass ich einen sehr schmerzhaften Anpassungsprozess habe der Wirtschaft, aber die Wirtschaft endet nicht. Und ich weiß am Anfang der Krise nicht, wie lange das dauert und wie die Wirtschaft konkret dann aussieht. Es gibt immer Verschiebungen der Wertschöpfungsketten und Gewinner und Verlierer, aber ich kann mich darauf verlassen, dass die Weltwirtschaft weiter funktioniert. Das Restrisiko, was dann noch bleibt, ist ein dauerhafter Zusammenbruch der Weltwirtschaft. Stimmt. Aber wir haben noch keine Anlageklasse gefunden, wo ich dieses Restrisiko nicht hätte.
Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter. mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de.
Ja, klar. Gut, es gibt vielleicht Gold, wer weiß. Ne? Also ist Gold dann so der sichere Anker, der Wertspeicher? Das ist auch eine Frage, die ich an dich habe. In dem Portfolio ist jetzt zum Beispiel, sind keine Rohstoffe vorgesehen. Also wir beide sind glaube ich, einig, dass die Aktienmärkte momentan stolz bewertet sind. Also vor allem die Technologiewerte sind stolz bewertet. Nichtsdestotrotz sind ja auch Growth-Aktien abgebildet in diesen ganzen Produkten natürlich. Zwar untergewichtet, ne? Der MSCI World ist zu 60% USA-lastig, hat ein ganz klares Klumpenrisiko und dahingehend auch wieder ganz stark natürlich Nasdaq, Microsoft, Netflix, Apple und so weiter, da eine Übergewichtung, Klumpenrisiko dahingehend. Jetzt aber, warum zum Beispiel nicht zur Diversifikation als ein Gegengewicht jetzt irgendwie in Rohstoffe investieren, Gold zum Beispiel heranziehen, Immobilien, irgendwie sowas, warum ist es nicht mit dabei?
Ja, das werden wir von Investoren auch gefragt. Also ich habe dieses Restrisiko eines Systemcrash. Das klingt ja jetzt so ein bisschen absurd, aber vielleicht ist es ja gar nicht so absurd. Letztendlich können wir das alle nicht beurteilen. Du sagst zwar, du kannst bis 2023 das vorhersagen.
Ich ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, Andreas. Ich sage einfach, es ist nicht mehr nachhaltig. Dieses System ist meiner Ansicht nach nicht reparabel. Und was wir gerade erleben, ist halt eine Insolvenzverschleppung im Spiellaufzeit. Du warst ja auch in Argentinien. Du hast ja gesehen, wie schnell das passieren kann. Und nur weil wir jetzt in einer westlichen Welt leben und die Hybris haben, dass wir denken, wir könnten die Mathematik überlisten. Und du bist Mathematiker, das glaube ich eben nicht. Wir können nicht ein Naturgesetz überlisten und Geld drucken hat noch nie zu Wohlstand geführt, hat noch nie Krisen gelöst. Und es wäre das erste Mal. Deswegen, ich sage einfach, ich sichere mich ab. Ich bin Freund von diversifizierten Portfolios. Auch ich habe Aktien, auch ich habe ETFs, auch ich habe aber auch Gold oder Bitcoin oder Whisky oder vielleicht auch eine Immobilie.
Ja, also wir sprechen da ganz offen mit unseren Kunden. Also natürlich, also bis zu 10% nebenher noch Gold zu halten, warum nicht? Aber es muss nicht unbedingt bei mir im Portfolio sein. Das kann man dann auch physisch machen in einem Tresor in der Schweiz, wie auch immer. Im Moment haben wir knapp 2% Goldposition, also nur eine homöopathische Dosis, weil eigentlich sehen wir Rohstoffe physisch ja, als Futures nein. Also wir sehen keinen Sinn da drin, in den Future-Markt einzusteigen und gegen Goldman Sachs zu wetten. Ja. Aber das sind dann individuelle Entscheidungen, genauso wie Immobilien. Wir haben jetzt keine Immobilien drin, außer halt klassisch am Aktienmarkt, die REITs. Weil auch da, ich würde mal sagen, das sind sehr individuelle Entscheidungen, ob man privat noch Immobilien hält oder nicht. Unsere Zielstellung ist, innerhalb des liquiden Wertpapiermarktes die maximale Planbarkeit zu erzielen, die ich in so einem Risikomodell entwickeln kann. Und wir glauben auch, dass wir damit eine sehr breite Zielgruppe erreichen. Weil heutzutage werden da ja gerade die vermögenderen Familien, die eigentlich in Generationen denken und denen die kurzfristige Volatilität egal ist, ziemlich im Stich gelassen. Also die ganzen klassischen Risikomodelle, die denen angeboten werden, die sind viel zu sehr auf die ganz kurzfristigen Kennzahlen ausgerichtet, als dass die langfristig sinnvoll funktionieren können. Mhm.
Wenn wir über Kennzahlen reden, also da kommen ja einige Alarmzeichen hoch, also nach verschiedenen Parametern sind die Aktienmärkte halt schon sehr, sehr teuer. Ich meine, Michael Burry zum Beispiel, der Investor, der damals während der Subprime-Krise aktiv gegen die Subprime-Packages gewettet hat, hat gesagt, wir sind jetzt gerade die größte Spekulationsblase aller Zeiten. Stan Druckenmiller, auch eine Investorenlegende, sagt genauso, Achtung hier, der Markt ist überbewertet. Wenn man sich auch anschaut, der Warren Buffett-Indicator ist so hoch wie noch nie. Wir sehen Schiller-Ratio, ebenfalls sehr hoch bewertet, nur einmal war es höher im Jahr 2000. Also da sind viele Alarmsignale, die momentan aufblinken. Macht es dir keine Sorgen, auch die Wertpapierkäufe auf Kredit, ne? Also die Margin Debts und so, auch so hoch wie noch nie zuvor, macht es dir kein Bedenken, wo du denkst, okay, vielleicht sollte man doch eher vielleicht ein bisschen Cash rausziehen oder noch mehr in Anleihen gehen, vielleicht nicht nur 80, 20 oder momentan ist es, glaube ich, sogar 100? Ne?
Nein, also wir haben die Investitionsreserve voll mit 20%.
Okay.
Also sozusagen, Corona war jetzt für uns nicht ideal, weil sich zu schnell wieder normalisiert hat.
Ja, durch die Notenbankeneingriffe natürlich.
Das heißt, wir haben antizyklisch seinerzeit von 76% auf 90% Aktienquote erhöht. Haben auch sozusagen live kommentiert und begründet, warum.
Ja.
Ganz transparent. Und dann haben wir im Juli letzten Jahres schon wieder die Investitionsreserve aufgefüllt, weil durch die Notenbankaktivitäten und andere Aktivitäten die Kapitalkosten der Unternehmen überhaupt nicht mehr erhöht waren.
Nee, ja? Das stimmt, ja.
Man muss sich immer den Gesamtmarkt anschauen. Natürlich bei einzelnen Unternehmen wie Lufthansa sind sie noch erhöht, aber repräsentativ für uns ist ja sozusagen die Welt AG, ob da die Kapitalkosten überhöht sind. Das ist der Steuerungsmechanismus. Da hätte diese Krise noch viel gesünder eingreifen können, um die Wirtschaft wieder fit zu machen. Und das wurde verhindert, wie in den letzten Krisen auch schon. Ich glaube, das ist auch eines eurer größten Kritikpunkte, dass sozusagen immer wieder geglättet wird und dadurch gewisse Dinge, die eigentlich ja, reformiert ja. gehört hätten, einfach weitergeschleppt werden und dass das immer kostspieliger wird, das weiterzuschleppen. Sehen wir leider auch so. Leider sind wir nicht in der Politik. Wir würden da auch einiges anders machen. Aber ich bin trotzdem sehr skeptisch bezogen dieser Vogelperspektiv-Aussagen. Wir haben eine große Blase. Einmal, diese ganzen Blasen sind ja immer lokaler Natur. Japan 89 oder der neue Markt. Jetzt die amerikanischen Tech-Werte haben eine zum Teil eigenartige Bewertung und so weiter. Aber wenn ich mir die Gesamtwirtschaft anschaue, wenn ich in die Unternehmen reingehe, die arbeiten ganz normal. Und es gibt etwas, das finden wir auch bemerkenswert, gibt es inzwischen auch einen eigenen Forschungszweig dazu, das Hurdle Rate Rätsel. Ja. Mhm. Es gibt ja immer die Theorie in der Volkswirtschaft, dass die Unternehmen bei ihren eigenen Investitionen sich am risikolosen Zins orientieren. Und wenn der risikolose Zins niedrig ist, dann geben sie auch Investitionen frei bei geringerer Rentabilität. Stimmt aber nicht. Die Rentabilität bleibt immer ähnlich hoch, 8% und mehr. Vorher werden interne Investitionen nicht freigegeben. Da rätselt man viel dazu. Ich glaube, man weiß noch nicht, warum es so ist. Vielleicht sind die einfach nur vernünftig, die Unternehmer. Aber deswegen bin ich auch jetzt, was die innere Rentabilität der Wirtschaft angeht, bin ich auch bester Dinge. Man muss ja zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, die Erträge werden generiert in der Wirtschaft und das zweite ist, wie werden die Erträge verteilt. Und ich glaube, wir haben keine Krise in der Generierung der Erträge. Die Wirtschaft funktioniert, ist innovativ, die Unternehmer sind großartig. Auch der Mittelstand, auch hier in der Region, das ist ja fantastisch, was hier alles im Hinterzimmer an Kreativität entsteht. Auch BioNTech. Ja, muss man sich mal die Erfolgsgeschichte überlegen, die da entstanden ist, aus dem Nichts. Ja. Naja, es ist übertrieben, nicht aus dem Nichts, aber trotzdem. Wäre undenkbar gewesen mit staatlicher Steuerung, ganz nebenbei.
Da bin ich 100% d'accord. Ja. Dann wäre es richtig in die Hose gegangen mit Staat. So.
Auf der anderen Seite geht es dann um die Verteilung der Erträge. Ausufernde Sozialhaushalte, ausufernde Staatsverschuldung, Kappung der Investitionsmöglichkeiten und so weiter auf diese Art und Weise. Konflikte in der Gesellschaft, die vor der Tür stehen, ja, finde ich auch alles nicht fröhlich, aber da halte ich es wie Warren Buffett. Das klingt zwar zynisch, aber Warren Buffett hat mal gesagt, nur reiche Leute können sich einen unfähigen Staat leisten und ich glaube, das ist so. Und deswegen muss man einfach schauen, dass das, was man selber in der Hand hat, die langfristige, auch familiäre Vermögensplanung, dass die auf sicheren Beinen steht und wenn dann in 5 Jahren eine Vermögenssteuer eingeführt wird oder wenn besonderer Umgang mit Immobilien eingeführt wird, der zu Vermögensschäden führt oder wie auch immer, ja, dann ist es halt so.
Nee, ich bin da auf jeden Fall d'accord mit dir. Ich glaube tatsächlich, wir stehen vor großen Verwerfungen, wir stehen vor einem großen Vermögenstransfer, umso wichtiger und auch wichtig ist ja dein Beitrag, da wirklich eine Diversifikation anzubieten und bevor man gar nichts macht, bevor man das Geld auf dem Konto lässt oder in Riester oder im Bausparvertrag lässt oder in irgendwelchen schlechten Staatsanleihen, macht es natürlich Sinn, für den Privatinvestor zu diversifizieren. Also ETFs bieten sich an, ne? Man kann in die ganze Welt investieren, jeder kann das von der App aus schon machen, dahingehend, es ist auf jeden Fall ratsamer, aktiv zu werden, sein Portfolio zu streuen, als gar nichts zu machen. Da bin ich absolut d'accord. Und tatsächlich, ich meine, was gibt es für Alternativen? Problem ist aber tatsächlich auch, durch die Alternativlosigkeit der Anlagemöglichkeiten, durch die viele Liquidität, sehen wir jetzt natürlich stolze Bewertungen. Also bei den Technologieaktien sind wir uns einig, die sind teilweise außer Rand und Band, kann man nicht mehr nachvollziehen. Und wenn dann jemand sagt, this time is different, das kennen wir beide vom Jahr 2000, it's not. Ja, es wird niemals anders sein. Irgendwann wird eine Finanzmarktblase auch wieder korrigieren. Die Frage, die ich mir halt stelle, ne, ist natürlich, was ist, wenn es eine langanhaltende Konsolidierung gibt, wenn dann das Wiedererreichen der alten Marken erstmal wieder 5 oder 10 oder 20 Jahre dauern. Weil in der Vergangenheit, in den letzten 20 Jahren war es einfach so, die Märkte sind gecrashed, die Notenbanken sind eingesprungen, haben Geld reingepumpt und wir haben eine relativ schnelle Erholung gesehen. Das war im Jahr 2000 so, das war 2008 so, da ging es relativ flink und noch schneller ging es tatsächlich jetzt eigentlich 2020, das war atemberaubend und es ist auch so noch nie passiert, dass innerhalb von wenigen Wochen alles alles eigentlich wieder auf Vorkrisenniveau war und trotzdem aber jetzt die Staaten und die Notenbanken weiter Geld reinpumpen, wo ich sage, hey, wo wollt ihr eigentlich noch hinpumpen?
Also Marc, ich würde sagen, das wissen wir beide nicht. Vielleicht stände die Wirtschaft viel besser da, wenn die Notenbanken sich zurückgehalten hätten die letzten 20 Jahre.
Das ist ja meine These.
Meine auch.
Hey, ja. Brüder im Geiste.
Ja, nein, also da die Notenbank führt ja immer wieder nur zu einer Verteilung der Erträge und zu einer immer schieferen Verteilung. Und auch damit zu mehr Irrationalität im Markt, das sehe ich schon ein. Aber am Ende geht es doch wirklich darum, dass die Wirtschaft funktioniert, dass die kaufkräftige Mittelschicht weltweit wächst und dass ich auf die Art und Weise einen Motor habe, auf den ich mich als Investor verlassen kann, weil ich habe da eine innere Rentabilität.
Genau, die Frage stelle ich dir, Andreas. Können wir uns auf dieses System noch verlassen? Können wir uns auf den Kapitalismus, auf den Finanzkapitalismus noch verlassen, wenn wir sehen, dass es eigentlich immer schlimmer gemacht wird, vor allem wenn die Politik auch durch historische Fehlentscheidungen noch Benzin ins Feuer fördert? Das ist ja meine grundsätzliche Frage, ob man das Vertrauen noch haben kann in das jetzige System oder ob der Kapitalismus am Ende ist.
Nein, man kann auf jeden Fall haben Vertrauen in das jetzige System, weil im Prinzip the time is not different. Es gibt verschiedene Versuche, wie ich Gesellschaft organisiere. Die EU ist ein sehr spezieller Versuch.
Experiment, ja.
Norwegen arbeitet anders, die Schweiz arbeitet anders. Mhm. Amerika ist nochmal ein ganz spezieller Versuch. China ist nochmal ein ganz spezieller Versuch. Sagen wir, was kann passieren? Je schlechter zum Beispiel in der EU Wirtschaftspolitik gesteuert wird, umso mehr werden die europäischen Unternehmen international ins Hintertreffen geraten.
Ja,
ja gut, dann kommen die Autos halt aus Taiwan in Zukunft.
Aber oder die Unternehmen ziehen weg.
Ja, oder die Unternehmen ziehen weg.
Ja. Brain drain.
Im Moment ist ja unglaublich, auch wie wir konfrontiert werden mit Anfragen von Stiftungsgründungen, Privatstiftungen in Liechtenstein und so weiter.
Ja.
Das Kapital ist halt heutzutage rechtlich international sehr stark geschützt und findet seine Wege. Also am Ende des Tages sehe ich das schon sehr stark als einen Konkurrenzkampf. Und dieser Konkurrenzkampf ist offen. England hat ihn jetzt voll gestartet. Zum Beispiel mit dem Konzept, wie wir in der EU agieren. Auch die Notenbankpolitik in den USA ist ja nicht unumstritten. Auch da ist der Konkurrenzkampf offen. Und sozusagen, wenn ich mich auf eine Region oder auf einen Sektor konzentriere, dann habe ich genau dieses Blasenrisiko. Aber wenn ich weltweit agiere, ja, was würde passieren? Zum Beispiel, wenn diese Monopolrenditen der Tech-Konzerne, wenn die jetzt irgendwie durch neue Regulierungen angegriffen werden, das wäre eine Aufwertung der klassischen Industrie. Was anderes wäre es ja doch nicht. Ja, weil die ziehen ja sozusagen auf ihren Plattformen die Erträge ab, die eigentlich anderen Produzenten auch zugeordnet werden könnten. Aber insgesamt sehe ich die Weltwirtschaft als wirklich ungewöhnlich stark an und auch als ungewöhnlich robust an. Mhm.
Betrachtet ihr auch oder berücksichtigt ihr auch Zyklen? Also zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Zyklen, Kreditzyklus, Geldzyklus, Machtzyklus, werden die auch mit berücksichtigt? Weil meiner Ansicht nach stehen wir nun mal am Ende des Geldzyklus und auch des Schuldenzyklus, Kreditzyklus. Macht es dir auch keine Bedenken da, dass wir da vielleicht auch in schwierigere Gewässer kommen könnten?
Ich habe immer die Sorge, dass Krisen kommen, deswegen haben wir das Konzept ja so, dass wir von Krisen profitieren. Mhm. Ich glaube, es ist nicht möglich, das Ende eines Zykluses zu definieren. Dazu ist die Weltwirtschaft zu dynamisch und passt sich zu dynamisch immer wieder an. Auch das Geldsystem ist nicht vergleichbar mit 1929 oder so. Also ich finde, so historische Parallelen sind ganz schwierig.
Ja gut, die Geschichte wiederholt sich natürlich nicht, aber sie reimt sich. Und wenn man sich halt die Parameter anschaut, also ich werde auch einiges einblenden natürlich, dann sieht man halt schon, dass wir bei vielen Indikatoren schon jetzt am Anschlag sind und höher sind wie jemals zuvor, selbst wie 1929, selbst wie 2000 oder 2007, wo man dann schon sagen könnte, natürlich kann diese Finanzmarktblase noch weiter aufgepumpt werden. Ich meine, wir erinnern uns, 1996 hat der damalige Chef, also Chairman von der Fed, Alan Greenspan, gesagt, der Nasdaq, also die Technologiebörse, ist komplett überbewertet. Das war 1996 und wir beide wissen, das ganze Spiel ging noch 3,5 Jahre weiter. Ja. Also der Markt kann länger irrational sein, wie wir beide liquide sein können. Und den größten Gewinn hat man eigentlich in den letzten 12 Monaten gemacht. Weil da ist der Nasdaq wirklich also senkrecht nach oben gestartet. Es war spektakulär, um auch dann dementsprechend wieder zu kollabieren. Also genau, ich wollte halt nur wissen, oder ja?
Nein, also bei einzelnen Branchen gebe ich dir recht, ja. Klassische Industrieunternehmen, würde ich sagen, trifft deine Argumentation nicht zu, aber bei einzelnen Unternehmen kann man sich ja wirklich nur wundern, auch wir.
Ja, klar.
Trotzdem haben wir sie im Portfolio, weil wir wollen altprognosefrei sein und vielleicht wird wirklich Tesla die Weltherrschaft übernehmen. Wir wissen es ja auch nicht.
Es ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, absolut.
Ja, aber ich denke, es ist doch am Ende so, es gibt halt verschiedene Vermögensklassen.
Ja.
Ich denke, eines deiner Kernthemen ist halt die komplett ausgeuferte Staatsverschuldung, die nur durch eine Geldmengenausweitung am Leben erhalten wird. Ja, aber was findet denn de facto statt? De facto ist es ja erstmal kein Risiko für die Werthaltigkeit der Wirtschaft, sondern das ist ein Risiko für die Werthaltigkeit dieser Schulden. Und diese Schulden sind ja schon entwertet worden. Also ich kriege ja eine Negativrendite auf Schulden. Viel stärker kann ich sie doch nicht mehr entwerten. Das heißt, die ganzen, dass du sagst, wow, das geht nicht mehr weiter, da kommt es zu einem Systembruch. Ich würde sagen, das hat schon vor ein paar Jahren stattgefunden.
Ja.
Und jetzt habe ich diese Entwertung der Schulden auf zwei Ebenen, auch auf der Ebene sozusagen, dass die Zentralbanken die Schulden aufkaufen und damit die Zentralbanken, die ja den Ländern gehört, eigentlich daraus ein Nullsummenspiel macht. Für alle, die ihre Anlagestrategie darauf aufgesetzt haben, wie zum Beispiel die Pensionskassen, viele Stiftungen, die ganze Altersvorsorgeeinrichtungen, die ihren Erfolg darauf aufgebaut haben, dass dieser Schuldenmarkt funktioniert, für die sehe ich schwierige Zeiten kommen. Aber für die Weltwirtschaft als Ganzes, muss ich sagen, bin ich immer wieder überrascht, auch mit Corona, wie die Unternehmen damit umgegangen sind, auch wie die deutsche Automobilindustrie sich gerade neu aufstellt. Großartig.
Dein Optimismus natürlich in Gottes Ohren. Ich freue mich jetzt schon auf eine Wiederholung des Gesprächs und wir beobachten es natürlich ganz genau, wie sich dein Modell entwickelt. Und ich danke dir für deine Zeit, Andreas. Und wie gesagt, ich werde alles unten verlinken. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gerne Daumen nach oben. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von Andreas Becks Aussage oder Modell und Portfolio haltet. Und natürlich gerne Video teilen. Und ja, dahingehend, ich danke dir für deine Zeit, Andreas.
Danke.
Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de. Und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.